Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist der Co-Founder von Climatic und in der heutigen Folge sprechen wir über Embedded Carbon Intelligence. Hallo und herzlich willkommen, Philipp von Bieberstein.
Hallo Christoph, danke, dass du mich eingeladen hast. Freut mich, dass ich hier bin.
Bevor wir in das heutige Gespräch starten, mach nochmal ganz kurz deinen Kalender auf. Denn am 27.09.2022 lädt Yokoi zur Fintech Week nach Hamburg ein. Dieser Tag steht ganz unter dem Motto der Automatisierung von Kreditoren-Buchhaltungsprozessen. Yokoi und ausgewählte Partner teilen dort ihr Wissen und sprechen über die Finanzabteilung von morgen. In anderen Worten, wenn du dich aktuell mit der Automatisierung deiner Finanzprozesse beschäftigst und Wissen aus erster Hand haben möchtest, dann ist die Fintech Week am 27. September definitiv ein Pflichttermin für dich. Und du kannst dir jetzt ganz, ganz einfach eines der kostenlosen Tickets sichern, indem du auf den Link in der Podcast-Beschreibung klickst. Und nun zum heutigen Gespräch. Ich sage danke, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast, Philipp. Und ich habe jetzt ganz kurz gesagt, Co-Founder von Climatic, ich weiß, du hast in den letzten Jahren extrem viel spannende Dinge gemacht und machst jetzt natürlich auch noch immer spannende Dinge. Deswegen stell dich gerne noch mal kurz selbst vor.
Ja, danke. Also ich bin Philipp. Ich war jahrelang bei Google. Ich habe meine Karriere, also ich bin nach der Uni direkt zu Google gegangen, 2004. Also war einer der ersten, da war Google noch relativ klein, war einer der ersten Mitarbeiter da oder ersten. Damals waren wir schon 2000 Leute, aber es fühlte sich noch sehr jung an. Und war da 13 Jahre lang, habe am Ende Google Play mitbetreut in Europa, also mit App- und Spielentwicklern zusammengearbeitet. Das war wahrscheinlich der beste Job, den ich da je hatte. Und bin dann aber Ende 2017 raus bei Google, weil ich einfach mal was anderes machen wollte. Und zwar wollte ich was komplett anderes machen. Keine großen Corporates mehr, sondern selber mal ein bisschen Hand anfassen und irgendwie operativer werden, schnellere Entscheidungen treffen und wollte eben ins Startup gehen und war dann in zwei verschiedenen Startups seitdem. Und einer hat ganz gut geklappt, das andere war so ein Mittel. Und habe mich dann letztes Jahr, oder warte mal, das ist jetzt schon wieder anderthalb Jahre her, mit einem Freund von mir zusammengetan und wir haben überlegt, was machen wir denn, können wir nicht was gemeinsam machen? Und da war diese Klimakrise, die uns alle beeindruckt oder beschäftigt, auch Thema. Und dann haben wir gesagt, wir wollen in dem Bereich was machen und haben uns dann haben wir anschließend Climatic gegründet.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und bevor wir da gleich in dieses heutige Thema eintauchen, wäre, glaube ich, trotzdem nochmal extrem spannend. Ich habe gesehen, insgesamt waren es so circa 8 oder mehr als 8 Jahre, die du bei Google warst. Es wäre da natürlich spannend, du hast auch gerade erwähnt, du warst so einer der ersten Mitarbeiter, wo Google noch ein bisschen kleiner war. Was waren denn da so die größten Learnings, die du jetzt speziell aus dieser Zeit für dich mitgenommen hast?
Naja, also da gibt es eine Reihe. Ne? Ich weiß noch ganz am Anfang, also ich habe da angefangen in Dublin, wir waren damals 60 Leute, ich war glaube ich Nummer 62, das ist glaube ich jetzt über 5000. Und das war noch pre-IPO und ich habe dann relativ schnell, bin ich in so ein Team reingerutscht, was sich mit Kreditkartenbetrug befasst hat. So. Und da war es so, das war dann ganz interessant, weil wir hatten damals festgestellt, dass wir mit jedem Analysten, ich habe dann ein Team aufgebaut, hatte ein größeres Team und dann haben wir festgestellt, dass mit jedem Analysten, den wir einstellen, können wir Google, ich glaube, damals waren es irgendwie 2 oder 3 Millionen Dollar einsparen an Kosten. Und dann haben wir damals so ein Spreadsheet gebaut und ein Modell gebaut und dann das Modell war okay. Es war vielleicht ein bisschen wackelig, aber es war okay. Und dann habe ich versucht, mehr Headcount zu bekommen, also mehr Leute einstellen zu können. Und bin dann zu den einzelnen Abteilungen gerannt. Und die haben merkwürdigerweise das Modell überhaupt nicht in Frage gestellt, sondern die haben mir sofort gesagt, nö, automatisier das. Ja, und das war so eine der größten Erfahrungen, die ich da gemacht habe, ist, dass man einfach nicht nur immer Leute auf das Problem werfen soll oder mit mehr Menschen das Problem lösen soll, sondern einfach drüber nachdenken soll, was ist denn so eine clevere oder eine smartere Lösung, das Problem zu lösen. Ja, ich glaube, das ist so eine der größten Erfahrungen, die ich da hatte, zumindest aus den ersten Tagen.
Und das ist im Prinzip ein super Key-Learning, um auch gleich hier die Brücke zu schlagen. Du hast gerade gesagt, eine smarte Lösung zu bauen. Und ich habe vorher zu Beginn des Gesprächs erwähnt, wir sprechen heute über Embedded Carbon Intelligence. Klär mal uns gerne auf, was ist das konkret, was steckt da dahinter?
Ja, also das ist so ein bisschen, da muss man ein paar Schritte zurückgehen und überlegen, wie wir die Welt sehen. Und wir sehen die Welt so, dass größere Unternehmen, Städte, Kommunen, Länder, eigentlich alle, wir müssen an diese Dekarbonisierung ran. Das heißt, wir müssen auch von dem Kohlenstoff weg, Kohlenstoffdioxid weg. Und bisher ist das aber so, dass das noch nicht so ganz klar ist, wie wir da hinkommen. Es gibt verschiedene Initiativen, wo man sagt, ich benutze jetzt erneuerbare Energien oder ich benutze was anderes oder fahre mit dem Zug statt mit dem Flugzeug und so. Das ist alles richtig, aber es ist so ein bisschen verstückelt. Ne? Und wenn ich als Unternehmen, viele Unternehmen haben jetzt angefangen, diese Net-Zero-Ziele herauszugeben. Die sagen, 2030, 2040 oder manche auch schon früher wollen wir Net Zero, Carbon Neutral sein oder Carbon Neutral oder Net Zero erreichen oder verschiedene andere Schlagwörter, die da rumgereicht werden. Und da ist die Frage, wie macht man das? Bisher die meisten Unternehmen, mit denen wir reden, machen so einen Jahresbericht. Das heißt, einmal im Jahr müssen die so einen Bericht erstellen und sagen, na, das sind die Emissionen, die wir verursacht haben. Der kommt dann in so einen Finanzbericht und wird veröffentlicht und dann ist gut. Und manchmal baut man dann noch seine Strategie für die nächsten Jahre ein und wie man jetzt diese Net-Zero-Sache erreichen will und damit ist gut. Und dann wird der Bericht rausgehauen und dann passiert erstmal wieder gar nichts. Und ich weiß, dass von den vielen Unternehmen dauert das so zwischen 4 bis 6 Monate, bis die so einen Bericht erstellt haben, weil das unheimlich manueller Aufwand ist. Aber dann passiert erstmal gar nichts. Und dann versucht man natürlich nebenher, dann hat man wieder ein bisschen Zeit, so ein paar Monate, bis der nächste Bericht kommt. Und dann versucht man so ein paar Sachen zu implementieren. Und hoffentlich hat man im nächsten Bericht ein paar Sachen implementiert und dann geht der Fußabdruck ein bisschen runter. So ist das im Moment. Und ich sagte eingangs, wie wir die Welt sehen. Und wir glauben, wenn Unternehmen wirklich dekarbonisieren wollen und wenn die das ernst nehmen wollen, dann muss CO2 eine Kennzahl sein oder eine Metrik sein, ein KPI darstellen, was genauso wichtig ist wie Kosten oder Mehrwert oder Umsatz. Ja, und das ist, wenn ich also dann Entscheidungen im Unternehmen treffe, dann muss ich eben nicht nur gucken, was kostet mich das, sondern ich muss auch feststellen, was verursacht das als CO2. Und das funktioniert eigentlich nur dann, wenn diese CO2 Kennzahlen oder Kennziffern so verankert sind im Unternehmen, dass ich eben auch genau weiß, was die konsequenten Entscheidungen sind und anschließend eine Entscheidung so oder so treffen kann. Und wir glauben eben, diese Verankerung des CO2, dieser CO2-Kennzahlen, die muss wirklich überall passieren. Die kann nicht in einem separaten Tool leben, sondern die muss in den bestehenden Tools sein, der bestehenden Software und in den bestehenden Berichtswesen, sodass jede Entscheidung dem gegenübergestellt werden kann. Und das für mich ist so ein bisschen Embedded Carbon Intelligence, also dass man das einbettet in bestehende Prozesse und bestehende Software.
Du hast ja gerade beschrieben, dass aktuell viele Unternehmen so vorgehen, dass man sagt, okay, ich sammle mal über die nächsten 12 Monate diese Daten, um am Ende der 12 Monate so einen Jahresbericht zu erstellen. Jetzt ist es ja so, ich kann natürlich laufend die Daten sammeln, aber die Daten verändern sich natürlich auch ständig. Das heißt, ich habe am Ende des Jahres Daten, die teilweise vielleicht vor 3 Monaten aktuell waren oder vielleicht vor 11 Monaten aktuell waren und gar nicht tagesaktuell sind. Nimm uns da mal mit rein, wenn wir da jetzt eher alte Daten verwenden, hilft das dann überhaupt den Unternehmen, hier die nächsten Monate gut planen zu können, dass hier weitere Anpassungen getroffen werden können?
Na, eben nur eingeschränkt. Also es hilft sicherlich für gewisse Sachen, die vorhersagbar sind. Ich habe ja ein ungeheures Gefühl, wenn ich ein großer Konzern bin, dann treffe ich ja Vorhersagen und mache eine Planung. Und diese Planung basiert normalerweise auf historischen Daten und diese historischen Daten sind Durchschnittsdaten. Und insofern kann ich schon ein bisschen was damit machen. Ne? Aber natürlich verändert sich auch sehr viel gleichzeitig. Ne? Der Energiemix verändert sich jeden Tag. Also ob ich wie viel Anteile an erneuerbaren Energien ich habe oder wie viel, gerade haben wir das Problem mit den Lieferketten, ne? Welche Produkte wie geliefert werden, wie viele Mitarbeiter ich habe. Natürlich gibt es unheimlich viel, dass da auch ein Flux ist. Und von da ist es besser, wenn man so eine Art Live- oder Echtzeitumgebung hat und die Daten eben in Echtzeit sieht.
Und wo wir gerade beim Thema Daten sind, haben aktuell die Unternehmen überhaupt die Möglichkeit, alle relevanten Daten sichtbar zu machen, um genau diese Auswirkungen zu messen?
Nein, also im Gegenteil. Die stehen ja alle noch ganz am Anfang. Wirklich ganz am Anfang. Also da muss noch unheimlich viel passieren. Die ganze Infrastruktur, die dafür die notwendig ist, die gibt es noch nicht. Also das zum einen ist es so, dass die Daten sehr verstreut sind. Also ich muss die erstmal wissen, wo ich die überhaupt finde. Die meisten wissen gar nicht, wo die sind. Und das dauert. Wenn ich sie mal gefunden habe, dann muss ich gucken, wie komme ich an die Daten. Na, dann werden die meistens irgendwie manchmal werden die per PDF-Dateien rumgeschickt, Excel, immer viel über Excel-Daten, über so Fragebögen werden die Daten eingesammelt. Dann müssen die Daten gesäubert werden. Na, es gibt unheimlich viele Outliers oder einfach fehlende Datenbestände. Und dann, wenn die erstmal besteuert, dann werden die gesäubert und dann kann die umgerechnet werden in CO2 und dann müssen sie wiederum aufbereitet werden für die Entscheidungsfindung oder für Berichte. Also nein, die Daten ist sehr schwer. Im Moment ist nicht wie Geld, ne? Kosten weiß jeder ungefähr, aber das ist ein viel, viel problematischeres Feld.
Und gehen wir da gleich eine Ebene tiefer rein. Du hast gesagt, der wichtigste Punkt ist mal eben die ganzen Daten sichtbar zu machen, zu wissen, wo sie auch vorhanden sind. Wie könnte das dann im nächsten Schritt zukünftig aussehen, um genau das leicht machen zu können?
Ich glaube, du musst anfangen mit dem, was wirklich erstmal einfach ist. Man kann nicht gleich mit den komplexeren Sachen anfangen. Und ich glaube, jeder hat dann eine andere Herangehensweise. Also die meisten Unternehmen fangen an mit Sachen, also Scope 1 und Scope 2, das sind die im Moment erforderlichen was die Berichtspflicht angeht, muss ich meine Scope 1 und Scope 2 Emissionen bekannt geben. Das sind Emissionen, die ich selber verursache und die Energie, die ich beziehe. Das ist noch relativ machbar. Also das sind Transporte, wenn ich meinen eigenen Transport habe, wenn ich meine eigenen Gebäude habe, was das anwirft, und dann die Energie, die ich einkaufe für Strom und Wasser, Strom und Heizung und solche Sachen. Das ist noch machbar. Und ich glaube, wenn man hier schon mal anfängt und sagt, okay, wo ist, meinetwegen hat man ein Energy Management System, wenn man da direkt einfach eine Umwandlung macht, was das CO2 jetzt angeht zum Beispiel, und dann das anschließt an einen Data Lake oder sowas könnte man machen. Oder wenn ich ein Flottenmanagement habe für meine Autoflotte oder meine Fahrzeugflotte, guck, welche Fahrzeuge habe ich, wie viel fahren die jeden Tag, welchen Benzinverbrauch ich die habe, dass ich das eben direkt anschließe an unser System oder ein anderes System und dann eben direkt umwandle. Wir arbeiten viel, indem wir uns ans ERP-System anschließen, SAP oder so, oder je nachdem, welches System da benutzt wird, und die Daten dann eben so umwandeln. Aber es ist wirklich, jeder Konzern ist da anders.
Das heißt, hinter Embedded Carbon Intelligence steckt im Prinzip, dass man dann von einem ERP-System oder weiteren Systemen genau diese Daten sammelt, um sie am Ende dann tagesaktuell und transparent darstellen zu können.
Genau, und idealerweise in dem Tool, was man sowieso benutzt. Ja? Also jetzt nochmal neu, also oft ist es so, dass so große Konzerne nicht nochmal ein drittes Tool einkaufen wollen, was nochmal woanders was macht, nochmal ein neues Login braucht und so, sondern dass man die eben dann innerhalb von SAP meinetwegen oder innerhalb von Power BI oder Tableau oder Salesforce oder so bereits benutzt, genau.
Und lass uns da noch gleich mal in die Praxis eingehen. Ich habe da vor kurzem einen Artikel von dir gelesen und du hast ja da Beispiele aus unterschiedlichen Branchen genau erläutert. Und ein Beispiel hast du gerade genannt, wo natürlich eine große Herausforderung ist das Thema, die gesamte Lieferkette wirklich transparent zu machen, weil ich habe die Daten innerhalb eines Unternehmens, aber ich genau bei dieser Lieferkette, da wirken ja extrem viel unterschiedliche Unternehmen mit. Und am Ende ist dann die Frage, wie mache ich das eben sichtbar? Gehen wir da gerne mal in die Praxis und die verschiedenen Beispiele durch, dass es so wirklich komplett greifbar wird. Deswegen lass uns gleich mal mit dem Thema Lieferkette oder Logistik starten. Welches Beispiel hast du da aus der Praxis?
Also du hast dir gleich das Beispiel ausgesucht, was, glaube ich, am allerschwierigsten ist. Also so eine Lieferkette ist natürlich eine extrem komplexe Sache. Und bisher gibt es da Lösungen, die wir auch anwenden, die sind noch ein bisschen unzufriedenstellend. Die machen noch einen, die sind jetzt noch nicht perfekt. Aber was man da macht, ist, wir gucken uns an, was macht der Einkauf. Also ich gucke mir an, was hat das Unternehmen ausgegeben für bestimmte Dienstleistungen oder bestimmte Produkte, und schaue mir an, wo haben die das eingekauft, wo kommt das her, also aus welchen Ländern und von welchen Zulieferern. Und anhand dieser Daten können wir dann ermitteln, was ist der Fußabdruck oder CO2-Fußabdruck für diese Güter. Also wenn ich meinetwegen Aluminium einkaufe für 1 Million Euro oder 500.000 Euro Aluminium, kann ich das dann umrechnen und sagen, okay, das ist jetzt der, oder also das ist der Fußabdruck für 500.000 Euro Aluminium. Und ich kann auch noch ein bisschen genauer sagen, okay, wenn ich das Aluminium aus, weiß ich nicht, Norwegen kaufe, wo es mit Wasserkraft geschmolzen wird, ist es halt ein anderer Fußabdruck, als wenn es irgendwie aus dem Mittleren Osten kommt. Und da, das sind so Nuancen, die können wir noch dazu abbilden. Und dann kann man noch ein bisschen weitergehen und sagen, naja, für manche Zulieferer hat man schon genauere Fußabdrücke, die kann man dann noch ein bisschen besser erstellen. Aber das wäre so eine Herangehensweise, die man im Moment macht. Der Grund, warum das ein bisschen unzufriedenstellend ist oder ein bisschen, ja, eigentlich nicht so ganz glücklich macht, ist, dass diese kostenbasierte Ermittlung des CO2-Fußabdrucks, des Carbon Footprints, hat natürlich Probleme. Ne? Also wenn der Zulieferer mir einen Rabatt gibt, einen Discount, dann gehen meine Emissionen runter, obwohl ich immer noch dieselben genauso viel Aluminium bestellt habe wie vorher. Insofern ist das ein bisschen eine sehr grobe Berechnung, aber zumindest schon mal sehr einfach, und deswegen kann man schnell feststellen, was ist denn ein Zulieferer, mit dem ich reden möchte, und wo möchte ich genauere und bessere Daten haben. Ja, weil oft hast du so ein 80-20-Split, wo du sagst, 80% meiner Emissionen kommen von 20% der Zulieferer, und auf die konzentriere ich mich dann und versuche da bessere Daten zu bekommen. Und dann kann ich nicht nur eben diese kostenbasierte Schätzung machen, sondern vielleicht eine genauere Schätzung über Mengenangaben oder Gewicht oder eben vielleicht sogar vom Zulieferer direkt.
Und springen wir gleich in die nächste Branche. Ich glaube, die ist sehr ähnlich komplex wie die Logistik, und zwar ist es die Baubranche. Auch da hast du eben ein sehr spannendes Beispiel beschrieben.
Naja, bauen ist so ähnlich, ne? Also da kaufe ich natürlich auch Sachen ein von ganz verschiedenen Zulieferern. Die Sache ist natürlich, dass die Baubranche besonders betroffen ist von diesem, die haben großen CO2-Fußabdruck, ne? Verursachen sehr viele Emissionen, gerade im Zement und Stahl, Zement- und Stahlherstellung. Und da ist es, also wir hatten eigentlich, als wir angefangen haben mit Climatic und dem API, wirklich eines der ersten Gespräche, die wir geführt haben, war mit Autodesk. Ja, zum Beispiel Autodesk ist so eine, die haben eine Architektursoftware, Archicad heißt die, glaube ich. Und man könnte halt unser API so einbinden, dass man bereits in der Designphase feststellen kann, wie baue ich so ein Haus, und dann sofort feststellen kann, was ist der Fußabdruck, wenn ich so oder so baue. Das wollen wir auch irgendwann nochmal machen. Wir haben noch nicht alle Baudaten eingebaut. Aber ja, das ist ein Riesending. Was du sagtest noch, Logistik. Ne? Logistik ist übrigens ein bisschen einfacher, weil die Daten besser strukturiert sind. Also wenn ich von hier, also Berlin nach Wien fahre oder fliege oder im Zug fahre oder im Auto fahre, dann habe ich ein ziemlich gutes Verständnis davon, was mein Fußabdruck ist. Oder wenn ich dir ein Päckchen schicke oder so, das ist relativ einfach. Das ist noch der einfache Teil da. Das Schwieriger ist zu verstehen, was ich wo eingekauft habe und was der Fußabdruck von welchem Produkt ist.
Und wir sprechen gleich am besten über die nächste Thematik. Und zwar ist das Thema Internal Carbon Pricing. Erzähl mal, was steckt da genau dahinter?
Ja, das ist super. Also die Unternehmen, die so ein bisschen progressiver sind, die führen jetzt ein sogenanntes Internal Carbon Pricing ein, oder Internal Carbon Price. Der liegt normalerweise bei ungefähr 100 Dollar die Tonne. Ich habe jetzt übrigens ein paar Unternehmen kennengelernt, die das auf 200 anheben. Und die schauen sich eben an, was verursachen wir im Unternehmen als Emissionen, und sagen dann und benennen oder beziffern die Emissionen nicht nur in CO2-Tonnen, sondern eben auch in Kosten. Und dann kann man eben dann direkt gegenüberhalten, na, ich kriege jetzt, also ich mache jetzt mit der Entscheidung, erwarte ich so und so viel Umsatz, aber es kostet mich eben so und so viel, nicht nur an direktem Geld, sondern eben auch an CO2. Also ich bin ein großer Fan von, zum einen, weil das wirklich die Entscheidung, was Emissionen angeht, direkt in das Unternehmen reinbringt und klar macht. Zum anderen auch, weil es in einer anderen Sache bereits vorgreift. Also viele Unternehmen verkaufen sich so ein bisschen oder versuchen sich so ein bisschen frei zu kaufen mit Carbon Offsets im Moment und denken, ach ja, kaufe ich einfach Offsets und dann wird das alles schon werden. Und das ist aus vielerlei Hinsicht ein Riesenproblem. Aber eins davon ist, dass eben dieser Offset-Price, je nachdem, welche Offsets du machst, aber so auf 200, 250 Dollar ansteigen soll bis 2030. Ja. Und wenn du dem jetzt schon ein bisschen vorgreifst, ist das natürlich nicht verkehrt, weil du dann jetzt schon anfängst, dein Unternehmen ein bisschen sauberer zu machen, sozusagen, die Problematik ein bisschen ernster nimmst.
Da wir jetzt schon langsam zum Schluss kommen, jetzt wäre natürlich spannend, jetzt hören da viele Personen zu, haben das Konzept hinter den Ganzen verstanden und sind aber aktuell noch in dieser Situation, dass alles manuell durchgeführt wird. Was wäre so aus deiner Sicht ein erster Schritt, um genau in diese Richtung zu gehen, was wir gerade besprochen haben?
Ich glaube, ich würde erstmal anschauen innerhalb des Unternehmens, relativ einfach zu haben an Daten. Also oft, was relativ einfach ist, sind Logistikdaten oder Reisedaten. Und Mitarbeiter reisen, Mitarbeiter pendeln, Logistik, also hier Transportdaten. Das ist relativ einfach zu haben, weil das strukturiert ist und leicht umsetzbar ist und meistens schon abrufbar ist. Dasselbe, was die Beschaffung angeht. Und da könnte man mal ansetzen und gucken, wenn wir diese Daten, wenn wir diese Daten sozusagen extrahieren können, können wir die dann leicht umwandeln. Und wenn das, wenn, also in CO2, das, da könnten wir helfen bei Climatic zum Beispiel. Und wenn man das macht, dann kann man überlegen, wie kann ich diese Daten weiter nutzen. Das für mich wäre mal so der erste Ansatz. Ja. Ich glaube, der zweite ist, es ist insbesondere für Unternehmen geeignet, die, wie gesagt, einen internen CO2-Preis haben oder die ihre eigene Abteilung bauen, die sich mit dem Thema Emissionen beschäftigt. Oder das, da gibt es Unternehmen, die gerade durch so einen Transformationsprozess gehen und jetzt wirklich ihre eigene Abteilung aufbauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Super, Philipp. Dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit und schön, dass du da warst.
Vielen Dank, Christoph. Danke für die Einladung.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.